Liebe Gemeinde, Anfang März, bereits vor etwas über 3 Monaten, haben wir uns mit dem Anfang des Buches Levitikus befasst. Das 3. Buch Mose, auch Levitikus genannt. Wir haben uns damals die ersten 9 Kapitel angeschaut. Das war die erste Predigt in einer Serie über dieses biblische Buch, das wir vielleicht oftmals gar nicht so gern lesen. Vielleicht warst du aber damals nicht dabei, oder wir müssen ja auch sagen, es ist eine lange Zeit schon vergangen. Darum soll die heutige Predigt, die an jene anschließt, aber auch für sich allein verständlich sein, unabhängig von der vorigen. Im Fokus stehen heute die Reinheitsgebote, die Jahwe durch Mose und Aaron seinem Volk in der Wüste Sinai offenbarte. Diese Gebote befinden sich in Levitikus Kapitel 11 bis 15. Vieles von dem, was wir dort lesen, wirkt auf uns sehr befremdlich. Darum sind in der folgenden Betrachtung wieder 2 Ziele leitend. Erstens soll versucht werden, ein besseres Verständnis der alttestamentlichen Reinheitsgebote in ihrem damaligen Kontext zu gewinnen. Und zweitens soll die Bedeutung dieser Texte für unsere Zeit herausgearbeitet werden. Wir betrachten zunächst den weiteren Kontext. Jahwe, der lebendige Gott, will bei den Menschen wohnen. Dieses Anliegen Gottes wird von der Schöpfung an durch die ganze Bibel hindurch bis zur Offenbarung deutlich. Jahwe erwählt Abraham, Isaak und Jakob und in deren Folge das Volk Israel, um zuerst an ihm seinen Heilswillen zu offenbaren. Er befreit Israel aus der Sklaverei Ägyptens und bekundet ihm in der Wüste Sinai seine Absicht. Ich will in eurer Mitte wohnen. Das finden wir zum Beispiel in 2. Mose 25,8 oder auch in 2. Mose Kapitel 29 noch mindestens 2-mal. Um dieses Wohnen Gottes mitten unter seinem Volk zu ermöglichen, wird im Zentrum des Lagers ein Heiligtum als Wohnung Jahwes errichtet. Die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Nach der Fertigstellung zieht Jahwes Herrlichkeit in Form einer Wolke in das Heiligtum ein. Damit bekennt sich Gott zu dieser Wohnung. Allerdings kann anfänglich dort diese Begegnung zwischen Gott und Mensch noch nicht stattfinden. Nicht einmal Mose, der von Gott erwählte Mittler, kann das Zelt betreten und Jahwe persönlich begegnen. So endet das 2. Buch Mose. Woran lag es, dass diese Begegnung zwischen Mensch und Gott zu dem Zeitpunkt noch nicht stattfinden konnte? Nun, es gab zwischen dem Bereich Gottes und dem Bereich des Menschen keine natürliche Brücke. Die Sphäre des Heiligen ist völlig getrennt von der Sphäre des Nichtheiligen, des Profanen, oder wir könnten auch sagen, des Allgemeinen. Und in Gottes Heiligkeit kann nichts Unreines bestehen. Wir haben soeben in dem Text gehört, den Charles gelesen hat, diese Formulierung von Johannes. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Diese fehlende Brücke zwischen Mensch und Gott war das große Problem. Doch weil Gott seinem Volk lebensspendende Gemeinschaft bieten wollte, schuf er selbst die Lösung für dieses Problem. Er selbst setzte Opferrituale ein, durch die sein Volk sich ihm nahen konnte. Die Opfer waren also diese Brücke für den Weg der Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Damit diese Opfer aber durchgeführt werden konnte, brauchte es auch noch heilige Menschen. Für den regelmäßigen Dienst am Heiligtum benötigte es geweihte Personen. Darum setzte Gott selbst das Priestertum ein. Die Priester sind, im Bild gesprochen, die Pfeiler, die die Brücke tragen für die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Sie ermöglichen also mit ihrer Mittlerfunktion diese Beziehung zwischen Jahwe und Israel. Die ersten Priester sind Aaron und seine vier Söhne. In den ersten 9 Kapiteln von Levitikus wird uns überliefert, wie der Opferkult und wie das Priestertum eingesetzt werden. Danach findet der große Eröffnungsgottesdienst statt. Aaron bringt das Sündopfer und Brandopfer und Friedensopfer dar. Und was daraufhin geschieht, lesen wir in 3. Mose Kapitel 9 in den Versen 23 und 24. 3. Mose Kapitel 9 ab Vers 23. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Die Herrlichkeit Jahwes erscheint dem ganzen Volk in seiner Herrlichkeit und Macht. Und die unmittelbare Reaktion des Volkes ist Jubel, Lobpreis, Anbetung. Die Gemeinschaft mit Jahwe ist nun endlich möglich durch die Mittlerschaft der Priester und der Opfer. Vielleicht fragst du dich, warum ist denn diese Begegnung mit Gott denn so erstrebenswert? Folgende Beobachtungen mögen uns helfen, die Bedeutung der Gemeinschaft mit Gott zu verstehen. Jahwe ist der Schöpfer und Erhalter des Lebens. Das dürfte aus der Schöpfungserzählung eine bekannte Tatsache sein. Dass der Schöpfergott aber nicht nur eine abstrakte, irgendwie weit entfernte Idee ist, haben die Israeliten an Leib und Seele erfahren. Jahwe selbst hat sie aus den Qualen der Sklaverei erlöst. Er selbst hat sie in die Freiheit geführt. Ihr Gott hat selbst das Heer der Ägypter vernichtend geschlagen und Gott selbst versorgte auch sein Volk mit Wasser und Nahrung. Seine Gegenwart ist also der Inbegriff für Schutz und Versorgung. Daran wird deutlich, Jahwe ist schlechthin die Quelle des Lebens. In seiner Gemeinschaft blüht Leben auf. Und darum ist diese Gemeinschaft mit ihm das höchste Gut. Diese Überzeugung spiegelt sich in dem Jubel und der Anbetung des Volkes. Nach diesen Erfahrungen ist klar, die Stiftshütte ist nun zur Wohnung Gottes einerseits geworden, er ist dort eingezogen, aber gleichzeitig ist es jetzt auch zum Zelt der Begegnung geworden. Die Begegnung zwischen Gott und Israel kann dort nun stattfinden. Das ist einerseits ein riesiges Privileg. Jahwe wohnt mitten unter seinem Volk. Doch andererseits stellt seine vollkommene Heiligkeit eine ernste Gefahr dar. Wir kommen somit auf den engeren Kontext der Reinheitsgebote. Wir lesen 3. Mose Kapitel 10, die ersten 7 Verse. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Und Mose rief Mischael und Elizaphan, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und sagte zu ihnen: Tretet herbei, tragt eure Brüder weg vom Heiligtum, hinaus vor das Lager. Und sie traten herbei und trugen sie in ihren Leibröcken hinaus vor das Lager, ganz wie Mose geredet hatte. Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleazar und Itamar: Euer Haupthaar sollt ihr nicht frei hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde zornig wird. Aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, den der Herr angerichtet hat. Vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort des Mose. Dieses Ereignis stellt einen starken Kontrast dar zu dem, was wir in Kapitel 9 gelesen haben. In Kapitel 9 befolgen Mose und Aaron genau die Angaben, die Gott ihnen gegeben hat. Als Antwort darauf erscheint die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk und dieses bricht in lauten, freudigen Jubel aus. In Kapitel 10 bringen die Brüder Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, ein Feuer dar, das der Herr ihnen nicht geboten hatte, mit erschreckenden Folgen. Auf der Stelle erschlägt Jahwe diese geweihten Priester mit seinem eigenen Feuer. Wir werden jetzt nicht untersuchen, was genau mit diesem fremden Feuer gemeint ist. Es reicht uns festzuhalten, dass die Brüder sich abseits der Anweisungen Gottes bewegten. Das ist die Ursache für diese Tragödie, wie es der Text mit aller Deutlichkeit bezeugt. Auf einem Schlag verliert Aaron zwei seiner vier Söhne. Wie reagiert er? In Vers 3 heißt es: Und Aaron schwieg still. Auch dieses Schweigen bestärkt den Kontrast zu Kapitel 9, wo vom freudigen, lauten Jubel des Volkes berichtet wird. Die Missachtung der Gebote Gottes ist keine belanglose Kleinigkeit, sondern eine Frage nach Leben oder Tod. Gottes Heiligkeit ist mit keinem Ungehorsam vereinbar. Nach diesem erschütternden Ereignis lesen wir die folgenden Worte in Levitikus 10, gleich in den anschließenden Versen 8 bis 11. Und der Herr redete zu Aaron: Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und damit ihr die Söhne Israel all diese Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Diese Verse zeigen an, worauf sich der Rest des Buches Levitikus beziehen wird. Die Unterscheidung zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein. Das Heilige ist nicht dasselbe wie das Reine. Diese sind nicht gleichbedeutend. Oder entsprechend ist das Unheilige auch nicht das gleiche wie das Unreine. Wir können alles Existierende in zwei Kategorien einordnen. Das Heilige und das Profane, das Unheilige. Und in dieser Gegenüberstellung haben wir es in der obersten Zeile. Wir haben den Heiligen und den Unheiligen Bereich. Das Unheilige, das Profane, ist nicht notwendigerweise schlecht. Es umfasst einfach alles, was nicht zur göttlichen Sphäre gehört. Alles, was nicht durch eine Weihe auf besondere Weise in Gottes Eigentum übergegangen ist. Diese allgemeine profane Sphäre unterteilt sich zur Zeit des Alten Bundes wiederum in zwei Kategorien, in den reinen und den unreinen Bereich. Rein zu sein heißt in dem Kontext, zwar zur profanen Sphäre zu gehören, aber in der Lage zu sein, Gott zu begegnen. Das traf beispielsweise auf den gewöhnlichen Israeliten zu. Unreine hingegen durften nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das hatte der Fall Nadab und Abihu überdeutlich gezeigt. Darum war es für die Israeliten so grundlegend wichtig zu verstehen, was genau einen Menschen verunreinigte. Im Unterschied zum Reinsein heißt heilig zu sein, Gott zu gehören. Das traf beispielsweise auf die Priester oder auch auf die Bestandteile der Stiftshütte zu. Diese waren nicht nur rein, sondern sie wurden für Gott ausgesondert, sie wurden ihm geweiht. Das Heilige und das Unreine, also das Heilige auf der einen Seite und das Unreine auf dem anderen Extrem, waren also am weitesten voneinander entfernt. Sie durften auf keinen Fall in Kontakt treten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die trauernden Priester nach dem Tod ihrer Brüder in Vers 7 die Stiftshütte nicht verlassen durften. Und dort wird die Begründung genannt, denn das Öl der Salbung des Herrn war auf ihnen. Und durch diese Salbung, durch dieses Öl, waren die Priester heilig. Sie durften keinen Kontakt mit Leichen haben. In den Kapiteln 11 bis 15 offenbart Gott dem Mose und dem Aaron, wie Israel zwischen rein und unrein unterscheiden sollte. Nach diesen Geboten in Kapitel 16 knüpft dann direkt noch einmal an diesen erschreckenden Zwischenfall mit Nadab und Abihu an. Das Ereignis bildet sozusagen eine Klammer um die Reinheitsgebote. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Reinheitsgebote an dem Tag offenbart wurden, an dem die zwei Priester zu Tode gekommen waren. Nun haben wir eine Vorstellung davon, vor welchem Hintergrund die Reinheitsgebote eingesetzt werden. Gerade dieser Kontext spielt eine wesentliche Rolle, diese Anweisungen recht einordnen zu können. Und damit kommen wir zu den Geboten selbst. Die Reinheitsgebote aus Levitikus 11 bis 15 lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Kapitel 11 unterscheidet zwischen reinen und unreinen Tieren. Kapitel 12 beschreibt, wie eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes wieder rein werden kann. Kapitel 13 beschreibt, wie man Aussatz an Menschen und an Kleidern identifiziert. Kapitel 14 beschreibt Prozesse der Reinigung von Aussatz und auch von Aussatz an Häusern, also Aussatz an Menschen, Kleidern oder auch Gebäuden. Kapitel 15 identifiziert und beschreibt die Reinigung von unreinen körperlichen Ausflüssen. Manches von dem Inhalt dieser Gebote ist für uns schwer zu deuten. Dennoch lassen sich einige wichtige Einsichten daraus gewinnen. Folgend schauen wir uns drei zentrale Aussagen an, die zum Verständnis dieser Ordnung beitragen können. Zum Ersten. Der Kontrast zwischen Leben und Tod bildet das Herzstück der Reinheitsgebote. Je näher man Gott kommt, desto unmittelbarer ist der Zugang zur Quelle des Lebens. Das lässt sich anschaulich an einer Landkarte der Heiligkeit darstellen. Stellen wir uns das Lager der Israeliten in der Wüste Sinai vor. Das wäre hier mal die Wüste. In der Wüste lagert das Volk Israel. Durch den Bundesschluss am Berg Sinai galt Israel als rein. Außerhalb des Lagers befand sich der Bereich des Unreinen, die Wüste als Sinnbild des Todes oder auch die heidnischen Völker als Sinnbild der Unreinheit und der Gottesferne. Im Zentrum des israelitischen Lagers befand sich das Heiligtum. Dieses Heiligtum war abgegrenzt durch einen umzäunten Vorhof. Nur wer rein geblieben oder wieder rein geworden war, durfte in die Nähe Jahwes kommen. Der reine Israelit durfte also den Vorhof der Stiftshütte betreten und dort mit Hilfe der Priester seine Opfer darbringen. In manchen Fällen bildete ein Opfer auch den Abschluss eines Reinigungsprozesses. In diesem Heiligtum stand neben dem Brandopferaltar und dem Wasserbecken das Zelt, das wir so gut kennen. In den vorderen Bereich des Zeltes, das Heilige genannt, durften dann schon nur die geweihten Priester treten. Diese waren durch eine Weihe dem Herrn zugeeignet worden. Im hinteren Bereich des Zeltes, dem Allerheiligsten, befand sich Jahwes Thron, die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. An diesem Ort berührten sich Himmel und Erde. Es war der Ort absoluter Heiligkeit, wo die Quelle vollkommenen Lebens entspringt. Dieser Ort war ausschließlich dem Hohepriester an einem Tag im Jahr zugänglich, nämlich am Tag der Versöhnung. Diese Landkarte zeigt eine Abstufung der Heiligkeit. Wer sich von Gott wegbewegt, nähert sich dem Bereich des Todes. Wer sich hingegen Gott naht, befindet sich auf dem Weg des Lebens. Diese Landkarte, wenn wir sie im Hinterkopf behalten, kann uns helfen, den Sinn der Reinheitsgebote und auch viele andere Dinge im Alten Testament besser zu verstehen. Es gab natürliche Vorgänge wie Geburten oder körperliche Ausflüsse, die den Israeliten verunreinigten und somit von dem Gottesdienst ausschlossen. Diese natürlichen Vorgänge werden aber nicht per se als Schuld, als Sünde verstanden, sondern die Verunreinigung lag in dem Verlust lebensspendender Elemente, wie zum Beispiel Blut oder Samen. Dadurch wurde die betroffene Person rituell unrein. Rituell unrein oder vielleicht manchmal auch kultisch unrein benannt, das bedeutet, dass diese verunreinigte Person sich nicht durch Sünde verunreinigt hatte, aber dennoch nicht in Gottes Gegenwart kommen durfte. Ihr war der Zutritt zum Opferkult, das heißt zum Gottesdienst, verwehrt. Ausgenommen davon waren die Opfer, die einen Abschluss des Reinigungsprozesses darstellten. Zur Zeit des Sinai-Bundes galt: Gott, der vollkommenes Leben und vollkommene Heiligkeit ist, darf nur von Personen aufgesucht werden, die selber mit der Fülle des Lebens ausgestattet sind. Unrein sind diejenigen, die in irgendeiner Weise einen Hauch des Todes an sich tragen, etwa durch den Verlust lebensspendender Flüssigkeit. Bei den Tieren ist es ähnlich. Viele der unreinen Tiere haben ebenfalls irgendeinen Bezug zum Tod. Entweder sind sie fleischfressende Raubtiere oder gar Aasfresser. Sie leben in Höhlen bzw. in Gräbern. Oder stehen, wie zum Beispiel die Schweine, für Götter der Unterwelt in heidnischen Religionen. Weiter können Tiere, die ihrem Lebensraum entsprechend Anomalien aufweisen, als unvollkommen und somit als unrein betrachtet werden. Das können wir uns besser vorstellen, wenn wir daran denken, dass so ein Beispiel Wassertiere ohne Flossen sind. Auch der Aussatz stellt ein Zeichen des Todes dar. Das gilt für Häuser, für Kleider, ebenso wie für Menschen. Ein Aussätziger soll mit zerrissenen Kleidern und entblößtem Haupt außerhalb des reinen israelitischen Lagers wohnen, so lange wie der Aussatz an ihm ist. Wir könnten sagen, ein Aussätziger erlitt mit in diesem Ausschluss einen lebendigen Tod. Dadurch, dass er außerhalb des reinen Lagers sein musste, außerhalb der Gemeinschaft. Das hielt natürlich nur so lange an, wie der Aussatz auch anhielt. Die Notwendigkeit, Leben und Tod voneinander zu scheiden, hilft auch zu verstehen, warum der Hohepriester keinen Kontakt zu Leichen haben durfte, aber auch, warum man ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen durfte. Das geschlachtete Böckchen in der Milch, diesem lebensspendenden Element, diese durften nicht zusammenkommen. Abhängig vom Grad der Verunreinigung konnte der Reinigungsprozess unterschiedliche Schritte umfassen. Waschungen, Warten bis zum Abend, Reinigungsopfer und ähnliches. Dass in manchen Fällen sogar ein Opfer zu erbringen war, lässt sich daher verstehen, dass die Reinigung einer Erlösung aus dem Bereich des Todes gleichkam. Unreinheit trug das Zeichen des Todes. Darum wurden die Reinigungsriten als Bewegung vom Tod zum Leben hin verstanden. Das zeigt sich auch darin, dass in diesen Ritualen die Symbole des Lebens verwendet werden, nämlich Blut und Wasser. Das Befolgen der Anweisungen Gottes kennzeichnete den Weg des Lebens. Und es gehörte zu Israels Berufung, zwischen Tod und Leben zu unterscheiden. Das war tief in seiner Bundesbeziehung zu Jahwe verankert. So lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 30, in den Versen 15, 19 und 20 folgendes. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben. Soweit eine erste grundlegende Aussage. Der Kontrast zwischen Leben und Tod als das Herzstück der Reinheitsgebote. Eine zweite zentrale Aussage bezüglich der Reinheitsgebote kann folgendermaßen formuliert werden. Der Kontrast zwischen Gottes Heiligkeit und der Verunreinigung, die durch Sünde entsteht, entspricht dem Kontrast zwischen Leben und Tod. Der Tod von Nadab und Abihu, der die Reinheitsgebote umklammert, ist nur vor dem Hintergrund von Gottes Heiligkeit zu verstehen. Mose selbst deutet das tragische Ereignis auf diese Weise, wenn er in Levitikus 10, Vers 3 zu Aaron spricht: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Aus diesem geht klar hervor, dass Ungehorsam, dass Sünde ebenfalls einen Menschen verunreinigt. Schuld macht es dem Menschen also unmöglich, Gott heilsam zu begegnen. Es gab folglich zwei Arten der Unreinheit. Sie war entweder auf Schuld, auf Sünde zurückzuführen oder auf rituelle Unreinheit bezogen. Und in den Kapiteln 11 bis 15 in Levitikus werden besonders die rituellen Unreinheiten behandelt. Diese Unreinheiten sind voneinander zu unterscheiden. Schuld bedarf der Vergebung. Unreinheit bedarf der Reinigung. In manchen Fällen ist aber selbst in dieser Reinigung, wie schon gesagt, ein Opfer erforderlich. Die Unterscheidung zwischen rein und unrein bekräftigte einerseits die durch Sünde hervorgerufene Verunreinigung. So schlimm ist Sünde. Und auf der anderen Seite betonte es auch die unermessliche Heiligkeit Jahwes. Und aus dieser Spannung zwischen Unreinheit und Heiligkeit entsprang die Notwendigkeit, rein zu sein, um in Gottes Gegenwart zu treten. Eine dritte wesentliche Aussage lenkt unseren Blick auf das Verhältnis Israels zu den heidnischen Völkern. Durch das Bundesverhältnis zu Jahwe war Israel zur Gemeinschaft mit Gott befähigt, im Gegensatz zu den anderen Nationen. Was bedeutet das? Bereits vor dem Auszug aus Ägypten war am ersten Passa das Blut der Erlösung für Israel geflossen. Damals, als sie die Lämmer schlachteten und das Blut an die Türbalken strichen. Einige Wochen später wurde beim Bundesschluss am Berg Sinai das Blut der Heiligung auf das Volk gesprengt durch Mose. Durch diese beiden Blutshandlungen war Israels normaler Status rein. Die anderen Völker hingegen blieben in ihrer Unreinheit. Was fällt auf? Es ist Jahwes erwählende Liebe, die Israel von den anderen Völkern unterscheidet. Es ist nicht etwas, das Israel durch eigene Leistung hervorgebracht hat. Und dadurch erzeugt Gott selbst diesen dritten Kontrast. Leben versus Tod, Heiligkeit versus Sünde, Israel versus die Völker. Jahwes Erwählung geschah aber nicht nur zum Wohle Israels. Vielmehr bekundete Gott bereits vor dem Bundesschluss seine Absicht, Israel zur königlichen Priesterschaft zu machen. Das heißt, Israel war dazu berufen, die Mittlerschaft zwischen Jahwe und den anderen Völkern einzunehmen. Nicht die Volkszugehörigkeit zu Israel war der Grund, warum die Israeliten von den anderen Völkern geschieden sein sollten, sondern die Unreinheit der anderen Völker und ihre Sündhaftigkeit. So lesen wir in 3. Mose Kapitel 18, Vers 24, ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Und um eben diese Unterscheidung zu den anderen Völkern oder von diesen geht es auch bei den Speisegeboten. Jede Mahlzeit war daher für Israel eine Erinnerung an Gottes Erwählung dieses Volkes von den Nationen und gleichzeitig eine Erinnerung an ihre Berufung, sich von der Unreinheit der Völker abzusondern. Sie sollten dem Herrn ein heiliges Volk sein. Darum wurden die Speisegebote zu einem Träger, ja zu einem Symbol von Israels Identität und Berufung. Die Heiden blieben durch ihre Unreinheit von der Gegenwart Jahwes geschieden und somit im Bereich des Todes, außerhalb des reinen Lagers, wenn wir nochmals an die Landkarte denken. Israel hingegen sollte rein und heilig sein, weil der heilige Gott in seiner Mitte wohnte. Wir halten die Bedeutung der Reinheitsgebote für Israel im Alten Bund fest. Das Reinsein war eine Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben hier auf der linken Seite das Verhältnis der Menschen zu Gott und auf der rechten Hälfte Entsprechungen im Bereich des Gottesdienstes. Und jeweils haben wir ganz unten das, was zum unreinen Bereich gehört, dann zum reinen und dann zum heiligen Bereich. Da rituelle Unreinheit Zeichen des Todes an sich trug, schloss sie den Unreinen von der direkten Gottesgemeinschaft aus. Gleiches gilt natürlich auch für die Unreinheit, die durch Sünde hervorgerufen worden war. Die Speisegebote erinnerten die Israeliten täglich daran, warum sie sich von den Heiden abzusondern hatten und wozu sie berufen waren, nämlich dem Herrn ein heiliges Volk zu sein und das Priestertum, die Mittlerschaft zu den anderen Völkern einzunehmen. Bis hierher haben wir versucht, den Sinn der Reinheitsgebote in ihrem damaligen Kontext zu verstehen. Jetzt fragen wir nach ihrer Bedeutung aus neutestamentlicher Perspektive. Wir können in dieser Predigt keine umfassende Untersuchung des Neuen Testaments zu dieser Frage vornehmen. Darum schauen wir uns einen zentralen Text für diese Fragestellung kurz an, nämlich Markus 7, die Verse 14 bis 23. Markus 7, ab Vers 14. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Einige Handschriften fügen an dieser Stelle hinzu: Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Weiter spricht Jesus, beziehungsweise Markus, der Berichterstatter, und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Mit dem Aufruf „Hört mich alle und versteht“ unterstreicht Jesus die Wichtigkeit dessen, was gleich folgt. Nichts, was von außerhalb in den Menschen hineingeht, kann ihn verunreinigen. Für uns heute klingt das wie eine Selbstverständlichkeit. Aber für Jesu Hörer damals, deren gesamtes Leben von der Reinheitsvorschrift der Mosebücher geprägt war, schien das undenkbar. Es war eine unvorstellbare Ansicht, hatten sie doch in Levitikus Kapitel 11 die klare Anweisung, welche Tiere sie essen und welche sie nicht essen durften. Kein Wunder, dass die Jünger ihren Meister um eine Erklärung dieser Aussage bitten. Jesus erklärt ihnen: Was in den Magen geht, wird wieder ausgeschieden und macht den Menschen nicht unrein. Markus, der diesen Bericht verfasst hat, hält dann in wenigen Worten die weitreichende Wirkung von Jesu Aussage fest. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Das Entscheidende ist nun das Herz. Mit dem Herzen ist nicht das zentrale Organ unseres Blutkreislaufes gemeint. Das Herz steht im hebräischen Denken für das seelisch-geistige Zentrum des Menschen. Dort finden Denken, Fühlen, Entscheiden, Wollen und diese Dinge ihren Sitz. Jesu Aufzählung der Dinge, die aus dem Herzen kommen, bestätigen genau diese Auffassung. Was geschieht hier? Tritt Jesus nicht in einen deutlichen Widerspruch zu dem göttlichen Gesetz aus Levitikus? Zur Zeit des Alten Bundes war der Heilige Geist im Normalfall noch nicht den einzigen Personen gegeben. Israel hatte ein äußerliches Gesetz empfangen. Und wenn sie sich an dieses Gesetz hielten, war Gemeinschaft mit Gott möglich. So wie der Opferkult auf Jesus Christus hinwies, der die Opfer ein für allemal erfüllen sollte, so wiesen ebenfalls die Reinheitsgebote auf Jesus hin, der die vollkommene Reinigung bringen würde. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, dass er gekommen sei, die Gesetze zu erfüllen. Sowohl die Opfer als auch die Reinheitsgebote kommen in Jesus zur Vollendung. Ihr prophetischer Charakter, das heißt, ihr Hinweisen auf Jesus Christus, das hat bleibenden Wert. Ihre praktische Umsetzung ist aber durch Christi Kommen aufgehoben. Jesus erklärt in Markus 7 ein Gebot, das von Gott selbst gegeben worden war, als erfüllt und somit zum Abschluss gekommen. Das hätte er nicht tun können, wäre er sich nicht seiner göttlichen Autorität völlig bewusst gewesen. Jesus handelt hier als göttliche Autorität. Das bedeutet aber keinesfalls eine Schwächung der alttestamentlichen Autorität. Vielmehr bestätigt es die fortschreitende Offenbarung Gottes und die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen. Genau die Verlagerung von dem Äußeren auf das Herz hatte Gott nämlich bereits schon im Alten Bund durch seine Propheten angekündigt, besonders bei Jeremia und Hesekiel zu finden. So lesen wir beispielsweise in Jeremia Kapitel 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das nach jenen Tagen erfüllt sich hier in Jesus Christus. Fortan zählt die Reinheit des Herzens für die Gottesgemeinschaft im Heiligen Geist. Abschließend stellt sich uns dann noch die Frage, wenn die Reinheitsgebote im neuen Bund nicht mehr umzusetzen sind, welche Bedeutung haben dann Levitikus 11 bis 15 heute für uns? Ich möchte hier an die drei Grundaussagen erinnern, die wir vorhin betrachtet haben. Zum einen gewinnen wir durch diese Kapitel in 3. Mose ein vertieftes Verständnis von dem Kontrast zwischen Leben und Tod. Ebenso zwischen Heiligkeit und Sünde. Die Reinheitsgebote vermitteln uns konkrete Bilder, um Gottes Heiligkeit etwas besser verstehen zu können. Zum anderen können diese Texte uns neu vor Augen führen, wie groß die Gnade Gottes ist, dass wir in den neuen Bund mit hineingenommen sind. Der Zaun zwischen Juden und Heiden besteht nicht mehr. So schreibt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 14, denn er, Christus, ist unser Friede. Er hat aus beiden, das heißt aus Juden und Heiden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Diese Wand besteht nicht mehr. Ihm sei die Ehre dafür. Gott will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er will, dass sie mit ihm und durch ihn leben. Darum sollte Israel im alten Bund von der Unreinheit abgesondert sein, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung unrein machen, spricht Gott in Levitikus 15, Vers 31. Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das hat Jesus Christus dann allen Menschen zugänglich gemacht. Darum schließe ich mit seinen Worten aus Matthäus 5, Vers 8: Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir stehen auf zum Gebet. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist heilig und gerecht, aber auch gnädig und barmherzig. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Unreinheit kann vor dir nicht bestehen. Wir bekennen dir unsere Schuld. Vergib uns, dass uns oftmals andere Dinge wichtiger geworden sind als die Gemeinschaft mit dir. Vergib uns unsere Heuchelei, unsere Selbstgerechtigkeit. Schaffe in uns ein reines Herz. Danke, dass das Blut Jesu Christi uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir preisen dich und geben dir die Ehre. Lass deine Herrlichkeit in uns und durch uns sichtbar werden, so dass noch viele Menschen dir begegnen und in dir wahres Leben finden. Amen.